Als Delta 1 mit dem Kiowa übers Hinterdeck der Goya schwenkte, bot sich ihm ein unerwartetes Bild. Wie in den Klauen eines Rieseninsekts zappelte Delta 2 in den Greifarmen des Tauchboots, neben dem Tollen stand. Nicht minder haarsträubend war, dass Rachel Sexton sich über einen gefesselten, blutenden Mann stellte, bei dem es sich nur um Delta 3 handeln konnte. Sie hielt ihm eine Delta Force Maschinenpistole an den Kopf und blickte nach oben zum Kiowa. Die Warnung war eindeutig. Delta 1 war perplex. Wie war das möglich? Schon unter normalen Umständen wäre die Demütigung unerträglich gewesen. Doch jetzt steigerte sich die Schande ins Unermessliche. Durch die Anwesenheit einer Person im Hubschrauber, deren Gegenwart höchst ungewöhnlich war. Die Person des Einsatzleiters. Nach dem Einsatz am FDR Memorial war Delta 1 zu einem Park bestellt worden. Der Einsatzleiter war aus der Dunkelheit getreten und eingestiegen. Unzufrieden mit dem Vorgehen der Delta Force auf dem Meilen-Eisschilf hatte der Einsatzleiter Delta 1 darüber informiert, dass die letzte Phase der Operation unter seiner persönlichen Überwachung stattfinden werde. Der Einsatzleiter schaute aufs Deck hinunter. Wie konnte das passiert sein? Bislang war aber auch alles schiefgelaufen. Der Meteorit war im Zwielicht, der Anschlag der Delta Force auf dem Eis fehlgeschlagen und eine hochrangige Persönlichkeit musste eliminiert werden. Der Einsatzleiter schaute hinunter zu Rachel Sexton. Sie blickte zum versiegelten Cockpit herauf und hielt sprechbereit ein Cryptalk-Gerät an ihren Mund. »Sie kommen zu spät«, sagte sie. »Wir sind nicht mehr die Einzigen, die Bescheid wissen.« Der Satz hing unheilvoll in der Luft. So unwahrscheinlich es war, dass er stimmte. Der Einsatzleiter durfte es nicht darauf ankommen lassen. Der Erfolg des Projektes stand und fiel mit der Eliminierung aller Mitwisser. Rachel war wieder im Sprechfunk. »Wenn Sie sich zurückziehen, verschonen wir Ihre Leute. Wenn Sie näher kommen, müssen Sie sterben. Egal wie, die Wahrheit ist nicht mehr aufzuhalten. Riskieren Sie keine unnötigen Verluste, hauen Sie ab!«
»Sie wollen mir etwas vormachen«, sagte der Einsatzleiter, der wusste, dass seine Stimme elektronisch verfälscht wurde. »Sie haben mit niemandem Kontakt aufgenommen, sonst...«
»Können Sie es sich leisten, sich auf dieses Risiko einzulassen?« »Als die Kontaktaufnahme mit William Pickering mehrfach fehlgeschlagen ist, wurde mir mulmig und ich habe eine Sicherheitsmaßnahme ergriffen.« Der Einsatzleiter runzelte die Stirn. Möglich war es schon. »Sie fallen nicht darauf herein«, sagte Rachel zu Tollent. Der in den Greifarmen hängende Kämpfer grinste schmerzverzerrt. »Der Kiowa wird euch von der Bildfläche pusten. Eure Waffe ist leer. Für euch gibt es nur Hoffnung, wenn ihr uns laufen lasst.« »Von wegen«, dachte Rachel. Sie betrachtete den gefesselten Mann zu ihren Füßen und kauerte sich neben ihn. »Ich werde Ihnen jetzt den Knebel abnehmen und das Sprechfunkgerät hinhalten. Sie werden denen im Helikopter begreiflich machen, dass sie verschwinden sollen. Klar?« Der Mann nickte. Rachel zog ihm den Knebel aus dem Mund. Ohne zu zögern, spie der Mann Rachel blutigen Speichel ins Gesicht. »Miststück! Ich werde genüsslich zuschauen, wie sie dich abstechen!« Rachel wurde von einem bebenden Tollent beiseite geschoben. Unverkennbar war in ihm eine Sicherung durchgebrannt. Er riss Rachel die Maschinenpistole aus der Hand, schritt zu einer Armaturentafel, legte die Hand an einen Hebel und warf dem Mann einen eisigen Blick zu. »Zweiter Streich! Für dich! Ist auf meinem Schiff kein Platz mehr!« Zornbebend riss Tollent den Hebel nach unten und eine riesige Klappe ging auf. Mit einem gellenden Aufschrei rutschte der gefesselte Mann in die gähnende Öffnung und klatschte ins rot aufschäumende Meer. Noch im Aufschlagen fielen die Haie über ihn her. Vom Hubschrauber herab sah der Einsatzleiter die Überreste von Delta 3 in der Strömung treiben. Um Gottes Willen. Er schaute wieder auf das Achterdeck. Delta 2 zappelte immer noch in den Klauen des Tauchboots, das nunmehr über einem Loch im Deck hing. Tollent brauchte nur den Griff der Klauen zu lockern, und Delta 2 war als nächster geliefert.
»Okay«, brüllte der Einsatzleiter ins Cryptalk. »Genug jetzt, genug!«
Rachel sprach wieder ins Gerät. »Glauben Sie immer noch, dass wir Ihnen etwas vormachen? Rufen Sie die Vermittlung des NAO an. Fragen Sie nach Jim Semillion. Er hat Nachtdienst in der P&A-Abteilung. Ich habe ihn über den Meteoriten ins Bild gesetzt. Er wird es bestätigen.«
»Sie nennt einen konkreten Namen?«, dachte der Einsatzleiter. Das verhieß nichts Gutes. Allerdings ließ sich in kürzester Zeit klären, ob Rachels Behauptung erfunden war. Bevor er den Befehl zu ihrer Eliminierung gab, musste er wissen, ob es ein Bluff war oder nicht. »Soll ich den Störschirm deaktivieren?«, fragte Delta 1. Der Einsatzleiter schaute hinunter zu Rachel und Tolland. Falls sie ein Handy hervorziehen oder zum Funkgerät rennen wollten, konnte Delta 1 den Störschirm sofort wieder einschalten.
Störschirm abschalten. Ich will mir nur bestätigen lassen, dass die da unten lügt. Dann bringen wir die Sache hier zu Ende.
Die Dame in der Vermittlung des NAO in Fairfax wurde ungeduldig.
Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich keinen Jim Similian finden kann.
Vielleicht schreibt er sich anders, vielleicht mit Z. Haben Sie das schon überprüft? Vielleicht ist er auch in einer anderen Abteilung?
Die Vermittlerin sah noch einmal nach und erklärte dann,
wir haben hier keinen Mitarbeiter namens Jim Similian, egal wie er sich schreibt.
Der Anrufer schien die Auskunft erstaunlicherweise zu begrüßen.
Sie sind ganz sicher, dass kein Jim Sim...
Im Hörer gab es ein plötzliches Durcheinander von Stimmen. Der Anrufer fluchte und hängte ein.